Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Wir in der Lesart betreten jetzt den Kulturraum des Militärischen und ins Studio gekommen ist dazu der Historiker Christoph Nübel. Guten Tag.
Guten Tag, ich freue mich hier zu sein.
Und ich zitiere Sie mal. Die Leitidee des Militärs ist es, Sicherheit zu produzieren. Ein Bundeswehr-Werbespruch, auch mal in den 70ern war das. Wir produzieren Sicherheit. Und schon sind wir beim Leitmotiv unserer Sendung. Zusammen mit Jörg Echternkamp haben Sie ein Aufsatzband herausgegeben über die deutsche, also deutsch-deutsche Militärgeschichte nach 1945. Unter anderem über Ähnlichkeiten und Unterschiede von NVA und Bundeswehr. Das greift dann weitaus in die Mentalitätsgeschichte und reicht vom Verhältnis zwischen Militär und Tourismus bis zur Frage, wie die beiden deutschen Armeen mit Unfällen umgingen. Genau das ist auch Ihr eigener Beitrag im Buch. Die meisten Toten der Bundeswehr bis 1990 waren Verkehrstote?
Es gibt tatsächlich eine ganz signifikante Anzahl an Toten in der Bundeswehr und auch in der NVA, über die wir eigentlich gar nicht so viel wissen. Es sind teilweise pro Jahr 100 Soldaten gestorben im Dienst und außer Dienst bei Unfällen. Und bei uns in der Familie kursierte so ein Foto von einem zerstörten VW Käfer, der in einem Familienfotoalbum abgebildet war. Und meine Eltern haben mir erzählt, mein Vater fuhr diesen VW Käfer 1974, als er Soldat bei der Bundeswehr war. Und er ist damit verunfallt, wie viele andere Soldaten. Also wir reden wirklich von 1965 beispielsweise als Zahl, haben wir 360 tote Soldaten der Bundeswehr, die in- und außer Dienst bei Verkehrsunfällen ums Leben kommen. Und das hat mich dann interessiert, dieses Foto, dass diese Familiengeschichte hier mit reinspielt, mit einer Geschichte des Unfalls, der mitten reinführt in die Geschichte von Militär und Sicherheit im Kalten Krieg.
Wie geht denn das mit der Selbstaussage der Bundeswehr zusammen? Wir produzieren Sicherheit. Da darf man doch eigentlich keine Unfälle haben.
Das ist völlig richtig und das ist tatsächlich ein sehr interessantes Paradoxon, was die Unfallgeschichte besonders interessant macht. Denn offensichtlich ist das Militär als Sicherheitsproduzent für den Staat und für die gesamte Gesellschaft. Das geht einher mit Unsicherheit auf individueller Ebene. Also kollektive Sicherheit durch das Militär im Hinblick auf Staat und Gesellschaft. Aber für die einzelnen Individuen kann das ein erhöhtes Maß an Risiko eben bedeuten, weil der Soldatenberuf natürlich nicht ohne Risiko auszuüben ist.
Nun schreiben Sie aber, dass in Friedenszeiten, und das gilt für beide deutschen Armeen, wahrscheinlich für alle auf der Welt, eigentlich ja man hochgradig risikoavers ist. Also man will möglichst wenig Schaden an den eigenen Soldaten haben.
Das ist genau auch ein Teil dieser interessanten Paradoxie. Sicherheit ist in das Militär so tief eingeschrieben, dass das Militär eigentlich qua Leitidee, weil es Sicherheit produziert, eben eigentlich gut funktionieren muss. Das ist besonders wichtig. Es muss Technik beherrschen. Und Unfälle zielen genau eben in dieses Problem hinein. Wenn man einen Unfall baut, wenn der Starfighter abstürzt, dann zeigt es, die Technik funktioniert nicht so, wie sie soll. Das heißt, die Funktion des Militärs, das Land verteidigen zu können, ist damit radikal in Frage gestellt. Und Risikoaversion, das ist etwas, was alle bürokratischen Systeme haben, das sagt schon Luhmann. Und das Militär natürlich ganz insbesondere, weil es eben gegen diese Leitidee des Militärischen ja spricht, wenn man Unfälle baut. Das ist sozusagen ein Problem dieses Systems
Militär. Das heißt, wenn man einen Systemvergleich macht, die NVA guckt auf die Bundeswehr, vice versa, dann sagen sie, ach guck mal, die haben ja viel mehr Unfälle, das ist eine schlechtere Armee.
Die schauen eher auf die Kampfkraft und schauen, wie viel Panzer der andere hat und wie viele Soldaten unter Waffen und wie effizient die einsetzen können. Die schauen tatsächlich ein wenig weniger auf die Unfälle. Die Unfälle sind eher ein binnenmilitärisches Problem, was beide Armeen selbst für sich nochmal gesondert verhandeln.
War das transparent damals?
Im Westen ja, im Osten überhaupt nicht. Also im Westen gibt es tatsächlich Berichte, die auch veröffentlicht worden sind. Unfälle waren eben auch ein Sanitätsproblem. Und im Sanitätswesen wurden Berichte geschrieben, die konnten Sie in den Bibliotheken nachlesen, mit den Zahlen eben auch der Unfallopfer. Bei der NVA ist es nochmal ein besonderes Problem, weil tatsächlich die NVA so eng mit dem Herrschaftssystem der SED verschmolzen war, dass jeder Unfall gleichzeitig auch ein Stück weit Staatskritik sein konnte, ein Stück weit das Herrschaftssystem des Sozialismus in Frage stellen konnte. Und damit war jeder Unfall sozusagen ein Problem der Legitimität der Parteiherrschaft im Osten. Und darum sind Unfallberichte, wenn in der Presse überhaupt, dann nur am Rande vorgekommen und auch nur dann, wenn es sich nicht vermeiden ließ, weil die Bevölkerung beispielsweise den entgleisten Zug gesehen hat und da musste man irgendwie vielleicht kurz darüber berichten. Aber dann hat man es auch gleich wieder gelassen. Das ist sozusagen clandestin verhandelt worden. Auch die Unfallursachen sind intern behandelt worden, wohingegen wir im Westen natürlich, wir haben eine parlamentarische Demokratie, teilweise sogar im Parlament über Unfälle die Diskussion haben.
Nun sitzen wir hier und bewegen uns im Kulturraum des Militärischen. Ich habe das Zitat schon gebracht, stammt von einem Kollegen von Ihnen, Thorsten Loch heißt der. Was ist das, der Kulturraum des Militärischen?
Ja, Thorsten Loch hat einen sehr interessanten Aufsatz zu diesem Sammelband, den Sie erwähnt haben, beigesteuert, wo er versucht, den Kulturraum des Militärischen auszumessen. Und er versteht darunter eben die Eigenlogik militärischen Denkens. Also er sagt eben, das Militär kann man nicht verstehen, wenn man von außen drauf schaut, sondern muss irgendwie versuchen zu verstehen, wofür das Militär überhaupt da ist. Und seine These ist da ganz klar, das Militär muss man vom Kriege her denken, wie er schreibt. Man muss also sozusagen schauen, das Militär ist eigentlich eine bewaffnete Macht, um Krieg führen zu können. Das heißt, wenn man das Militär verstehen will, muss man auch Kriegsbilder verstehen einer Gesellschaft. Und dann kann man ermitteln, warum das Militär so aufgebaut ist, wie es aufgebaut ist.
Und das ist ja aber ein Kernpunkt, der auch, ich weiß gar nicht, ob es dieser Aufsatz war, Schweizer Offiziere, die zur Bundeswehr kamen in den 70er Jahren und die kamen aus diesem Denkzusammenhang, das Militär vom Krieg her zu sehen und stellten aber fest, in der Bundesrepublik sah man das Militär von der Gesellschaft her ganz anders.
Das ist tatsächlich ein sehr interessantes Problem. Also das ist eine Forderung natürlich, das Militär vom Kriege her zu denken und das Militär aus sich selber heraus zu verstehen. Aber natürlich können wir gesellschaftliche Systeme nicht völlig aus sich selbst heraus erklären, sondern wir müssen sie immer im gesellschaftlichen Kontext sehen. Und die schweizerischen Offiziere, die Sie erwähnt haben, das ist dann ein Beitrag vom Kollegen Michael Oschanski zu diesem Sammelband, die haben tatsächlich die Bundeswehr besucht in den 1960er Jahren und haben dann geschaut, wie wird er überhaupt ausgebildet. Und haben dann teilweise überrascht festgestellt, na, da geht es viel um Debatte, es geht viel um innere Führung, die Frage der Demokratie ist besonders wichtig, aber was ist eigentlich mit der Frage der Kriegstauglichkeit sozusagen? Wie versteht die Bundeswehr das Kriegshandwerk selber? Also wird überhaupt kriegsmäßig ausgebildet? Und das ist natürlich ein Diskurs, den man aus schweizerischer Perspektive auch ein Stück weit beachten muss, weil wir genau in der Zeit eben eine Diskussion auch in der Schweiz haben um die Frage, wie verteidigt man dieses Land eigentlich? Also verteidigt man das in einem Bewegungskrieg oder verteidigt man das, indem man sich da eingräbt? Also diese Kriegsbilder und Kriegsideen spielen da immer im Hintergrund eine Rolle. Und diese Debatte haben wir parallel auch in der Bundeswehr. Die Frage, wie viel Demokratie, wie viel Diskurs brauchen wir eigentlich in der Truppe oder wie wichtig ist die Kampfausbildung? Und das sind interessante Positionen, wenn wir uns das mal so ein bisschen aus einer gesellschaftlichen Position heraus anschauen, dass es tatsächlich erstmal unterschiedliche Positionen im Militär gibt darüber, wofür es da ist und wie es arbeiten soll. Und dann tatsächlich unterschiedliche Positionen, was das Kriegshandwerk selber angeht. Also wie viel Ideen, wie viel Ideologie braucht man eigentlich, um einen Krieg führen zu können? Oder braucht man das überhaupt nicht? Und kann man sagen, der Soldat ist irgendwie unpolitisch und es geht nur darum, ihn irgendwie möglichst hart auszubilden. Das ist der Diskurs in den 1970er Jahren.
Jetzt reden wir, ich sitze hier als Zivilist, Sie als Militärhistoriker. Und das ist ein Tagungsband einer Tagung von 2019. Da war die Welt noch ein bisschen anders, als sie jetzt ist. Einzelne Aufsätze erscheinen mir brandaktuell, wie zum Beispiel dieses Thema jetzt. Muss man eigentlich erst mal sagen, ja, wenn wir eine Armee haben, soll sie auch Kriege führen können?
Ja, das ist eine Debatte, die wir im Kalten Krieg haben und die wir heute wieder haben. Und tatsächlich hat sich das Interesse an militärischen Themen sehr stark verschoben. Ich bringe mal nur ein Beispiel. Ich schaue regelmäßig mit meiner Tochter Logo diese Kindernachrichtensendung auf Kika. Jetzt diese Woche wurde erklärt, was ist der Haushalt und wofür gibt Deutschland sein Geld aus? Da war ein Beispiel Straßen und Brücken, ein Beispiel Polizei und Feuerwehr und ein Beispiel Bundeswehr. Meine These wäre, vor dem 24. Februar 2022 hätte Logo niemals die Bundeswehr als Beispiel gebracht dafür, wofür der Staat Geld ausgibt. Das heißt, selbst in Kindernachrichtensendungen ist das Militär jetzt präsent. Das ist eine Präsenz, das ist nur ein Beispiel, für, könnte man verlängern mit vielen anderen, für ein ganz großes Interesse. Und vielleicht ist das auch ein Grund, weshalb wir hier jetzt heute sprechen, dass das Militär ein Stück weit in den Fokus rückt wieder.
Viel gelernt. Ich danke für den Besuch im Studio, Christoph Nübel. Wir sprachen über das Buch Deutsche Militärgeschichte in Europa 1945 bis 1990, herausgegeben von Ihnen und Jörg Echternkamp. Erschienen ist es im Christoph Links Verlag, kommt auf fast 500 Seiten und kostet 50 Euro.